So, ich baue mich einmal noch kurz hier auf. Schön, euch zu sehen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo, auch ihr, die im Livestream seid, vielleicht aus dem Urlaub gerade guckt oder das nach dem Urlaub nachholt. Ich freue mich einfach wieder, hier vorne stehen zu können und zu euch zu sprechen. Und bevor ich beginne, würde ich gerne noch einmal kurz auch beten. Ihr dürft dazu ruhig sitzen bleiben. Vater im Himmel, danke dafür, dass du mich auserwählt hast, dass ich heute hier sprechen darf, dass das nicht aufgrund von meinen genialen rhetorischen Fähigkeiten passiert ist oder weil ich so kluge Gedanken habe und du gemerkt hast, dass ich Erkenntnis habe, die ich weitergeben muss. Nein, Herr, alles, was ich heute erzählen darf, kommt von dir. Alles, was ich heute sagen darf, hast du dir gedacht, hast du in dein Wort geschrieben, damit wir es durch das Lesen immer wieder finden können, was du dort in deinem Wort für uns aufbewahrt hast. Und so danke ich dir dafür, dass wir auch heute hören können, dass auch ich immer noch permanent mit dir in Verbindung sein kann und von dir auch hören und lernen kann, Herr. Und so bitte ich dich einfach um deinen Segen jetzt für das Wort und auch für den weiteren Gottesdienst, Herr. Amen. Genau. Das Thema heute, also ich fange erstmal so an mit dem Text. Wir werden heute in der Apostelgeschichte weitermachen, mit dem Kapitel 16. Und ich habe lange überlegt, weil es halt viel in diesem Kapitel 16 passiert, unterteile ich das, lese ich alles, wie mache ich das? Kleiner Spoiler vorweg, wir werden es heute ganz zusammen lesen und ich werde auch zu allen Teilen ein bisschen was sagen. Aber jetzt keine Angst, ich werde versuchen, den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Wir werden aber Stück für Stück gemeinsam in der Apostelgeschichte lesen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufmachen, nebenbei mitlesen. Genau, Apostelgeschichte, Vers 16, Kapitel 16 ab Vers 1. Er kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn, ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurde nun die Gemeinde im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Ich möchte erstmal so weit lesen. Es ist bestimmt auch schon genug Text, um daraus eine komplette Predigt zu machen. Aber für diese Verse, da wollte ich mich gar nicht so lange aufhalten, das überlasse ich dann anderen, denn mir geht es heute um was anderes. Aber trotzdem ist das, denke ich, ein guter Einstieg, einfach um nochmal zu wiederholen, was ist denn davor passiert. Wir lesen jetzt, es geht um Paulus, er zieht los und hier ist in Kapitel 4, steht es drin, sie übergaben die ihnen zur Befolgung von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Einfach nur kurz zum Wiederholen, das haben wir von John in der letzten Predigt gehört. Da ging es einfach darum, dass in den jetzt Gemeinden ein kleiner theologischer Streit entbrannt ist. Denn es gab Christen, die meinten, dass jene, die vorher Heiden waren und sich jetzt bekehrt haben und zum Christentum, die müssten auch unbedingt beschnitten werden, sonst würden sie keine Rettung haben. Dann gab es natürlich Leute, die waren nicht dieser Ansicht. Es kam eben zum Zwiespalt in der Gemeinde. Die Geschichte möchte ich jetzt auch gar nicht so weit ausführen. Tatsache ist, in Jerusalem hat sich dann Paulus auch mit Petrus unter anderem und den anderen ältesten Aposteln getroffen. Es wurde aus dem Wort heraus der Beschluss gefasst, die Beschneidung ist da nicht notwendig. Man muss den Christen kein zusätzliches Joch auferlegen, zumal auch die ihm gerade mit der Beschneidung auch das Gesetz und alles hinten dran hing. Und das muss nicht sein. Die sind vollwertige Christen und dieser Beschluss, den trägt nun eben Paulus durch die Gemeinden, um ihnen eben Mut zu machen, ihnen zu sagen, wenn ihr als Heide euch bekehrt habt, zu Jesus gekommen seid, seid ihr Christ. Fertig. Und und wir lesen auch, was ist die Folge aus diesem Beschluss, dass der Zwiespalt gelöst wurde. Die Gemeinden wurden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl zu. Soweit ein schöner Bericht und wie gesagt, man kann bestimmt eine großartige Predigt daraus machen. Ich möchte aber mit uns ein bisschen weiterlesen, denn jetzt kommt eigentlich ein Teil, der mich sehr bewegt hat und ich hoffe euch heute auch, wenn ihr mir zuhört. Ab Vers 6 lese ich weiter. Entschuldigt mich aber, wenn ich hier ein paar dieser Städtenamen nicht so ausspreche, wie sie ausgesprochen werden. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Ein Gesicht ging vorbei und kam hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Hier kommt der Teil, an dem ich heute ein bisschen länger hängen bleiben möchte. Ich habe in der Vorbereitung diese Verse gelesen, und wie so oft es eigentlich ist bei Predigtvorbereitungen, mir fallen dann Verse auf, die ich normalerweise in einem Rutsch überlese. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber später hat Kapitel 16 eigentlich noch wesentlich spannendere Geschichten. Zu denen werde ich heute auch kommen. Aber ich finde es einfach bewundernswert, wie hier in ein, zwei Versen einfach gesagt wird: Ja, sie kamen in eine Stadt und der Heilige Geist hat ihnen gewährt. Oder nicht gewährt. Er hat ihnen verwehrt, hier zu predigen. Dann wollten sie in eine andere Stadt, aber da hat auch der Heilige Geist gesagt: Nee, nicht hier lang. Das wird so in zwei Versen abgefrühstückt. Und für mich war das, ich habe das gelesen und dann kamen sofort tausende Fragen. Ein paar habe ich mir hier aufgeschrieben. Einfach, was genau heißt das denn, wenn jetzt steht, der Geist wehrte ihnen? Wie konkret sah das aus? Also ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass sie jetzt losgegangen sind, wollten gerade in den nächsten Zug nach wer weiß wohin einsteigen, plötzlich WhatsApp, Heiliger Geist, du, nicht dieser Zug. Ah, klar, das verstehe ich, ne? So kann man mich super wehren. Oder auch wenn sie dann weiterreisen wollten, ne? Die Weiterreise wurde ihnen verwehrt. Es steht aber nicht, wie ist das passiert? Haben sie ihr Schiff verpasst? Weil, ich weiß nicht, Paulus musste sich zu lange die Sandalen binden. Wurden sie von irgendjemandem aufgehalten? Sind sie morgens aufgestanden, alle mit so einem schlechten Gefühl, haben sich gesagt, nee, ich glaube, das ist nicht. Das steht einfach nicht. Mich frustriert das ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber solche Stellen manchmal in der Bibel, die frustrieren mich ungemein. Das steht da so wie selbstverständlich, ja, der Geist wehrte ihn. Und es wird auch nicht gesagt, dass Paulus sich irgendwie Fragen gestellt hat oder so. Er zog los, der Geist wehrte ihn, ja, dann zog er weiter. So als ob das so das Normalste für ihn auf der Welt ist. So, ich komme hier hin, oh, hier ist ein Hindernis. Ach, das ist vom Heiligen Geist, das sehe ich sofort, weil... Warum? Woran haben die das erkannt? Und vor allen Dingen ist es an so einer Bibelstelle natürlich sehr frustrierend, wenn wir sowas lesen, vielleicht nicht 100% wissen, was waren jetzt die Gründe. Aber ich finde das noch viel frustrierender, wenn mir das in meinem Leben passiert. Wenn mir Sachen in meinem Leben passieren und ich stehe dann erstmal vor dieser Wand und frage mich, gut, ist das jetzt ein Hindernis, das vom Heiligen Geist kommt? Ist das jetzt, Gott macht die Tür zu, ich soll da nicht hin, aus welchen Gründen auch immer? Oder ist das jetzt einfach ein Hindernis, das muss ich überwinden, um daran zu wachsen im Glauben? So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, und ich mache mich hier nicht komplett zum Affen, weil ich jetzt so Gedanken habe, wo alle sich denken, hey, das ist doch total einfach. Aber das ist für mich extrem frustrierend, und daraus schließt sich auch für mich dann immer die Frage, ja gut, wenn ich jetzt erkannt habe, okay, das ist der Heilige Geist, was mir wehrt, was mache ich dann jetzt mit so einem Nein Gottes? Damit komme ich auch zur Überschrift, die habe ich jetzt extra noch nicht verraten. Ich möchte heute das Thema nenne ich, wenn Gott Nein sagt. Es gibt verschiedene Arten von Nein, die Gott sagen kann. Ich meine jetzt nicht dieses Nein, wenn ich jetzt vor einem fremden Auto stehe, das mir sehr gefällt, und ich frage Gott, du Gott, darf ich mir das nehmen? Und Gott sagt Nein. Das ist eine relativ klare Anweisung, du sollst nicht stehlen. Dieses Nein meine ich gar nicht. Ich meine gerade ein Nein, wenn wir hoch motiviert sind vielleicht. Wir haben es heute auch gesungen, wir sind voller Anbetung, wir sind voller Energie. Wir wollen was tun, sei es hier körperliche Arbeit draußen im Gemeindehaus, sei es wir wollen auf die Straße laufen und das Evangelium verkünden. Wir wollen eine Missionsreise vielleicht irgendwo hin machen. Wir haben uns auch schon alles rausgesucht und so schöne Pläne gemacht. Und dann kommt von Gott Nein. In den Versen ist das ein kurzer Satz, der Heilige Geist wehrte ihn. Wie kann das konkret bei uns so ein Nein aussehen? Ich habe schon das Beispiel gemacht, wenn man auf Missionsreise gehen will und man merkt, es klappt einfach plötzlich von der Organisation gar nichts mehr. Es ist an sich alles schon in trockenen Tüchern, man hat das gekriegt und plötzlich werden Flüge gestrichen, man merkt, oh, ich muss da noch Sachen organisieren, vielleicht ist das Zielland plötzlich nicht mehr sicher und es gibt da keine Möglichkeiten einzureisen oder ich merke Dinge, die ich zu Hause regeln musste und wo ich dachte, das hätte ich locker geschafft mit Gottes Hilfe, plötzlich gehen überall Türen zu und man hört ständig nur dieses Nein von Gott. Wir lesen das auch in, wie war das hier, Vers 7, als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Also etwas konkreter als beim ersten Fall. Er ließ einfach die Reise schon mal gar nicht dahin zu. Dann reisten sie halt woanders hin. Aber auch das kann bei uns passieren. Aber es muss auch nicht unbedingt eine Reise sein. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Ich bin relativ nervös, wenn ich hier vorne stehe und predige oder vor großen Menschenmengen rede. Aber das ist eine für mich vergleichbar einfache Aufgabe. Ich hatte, glaube ich, noch nie das Problem, Referate zu halten. Ich hatte noch nie das Problem, ich war in der Schule in der Theater AG, ich mochte es, vor großen Menschenmengen rumzustehen und mein Programm abzuspielen. Da hatte ich nie Probleme mit. Da kenne ich ja Menschen, die sind ganz anders, die kriegen schon Herzkasper, müssen sich festhalten und es sind mehr als zwei Leute. Für mich immer schwer nachzuvollziehen. Deswegen, wenn es irgendwie heißt, ja, möchtest du predigen, möchtest du vor vielen Leuten sprechen, sofort, gerne dabei. Das mache ich immer. Wo ich aber meine Schwierigkeiten habe, wo ich wirklich dran zu kämpfen habe, das ist eins gegen eins oder eins mit eins. Ich möchte ja nicht gegen meinen Partner, gegen meinen Gesprächspartner. Aber dieses eins zu eins Gespräch, das fällt mir unglaublich schwer. Ganz ehrlich, setzt euch in eine Menschenmenge und ich rede so grob zur Masse, das ist kein Problem für mich. Und auch bei solchen Dingen merken wir vielleicht manchmal, oh, ich möchte unbedingt predigen, ich bin da Feuer und Flamme für, ich möchte das. Aber dann klappt das mit dem Predigtermin nicht, dann kommt plötzlich ein Gastprediger, der einem den Termin wegschnappt und man denkt sich, was soll denn das jetzt? Ich hatte mich so schön vorbereitet, jetzt darf ich das Evangelium nicht verkündigen, weil irgend so ein Gast kommt. Oder man will irgend zu einer Veranstaltung reisen oder sowas und das klappt plötzlich alles nicht. Ihr merkt, glaube ich, anhand, wie lange ich schon darüber rede, dass mich das wirklich sehr frustriert. Und ich möchte aber auch zu einer Lösung heute kommen, also ich möchte hier nicht nur jammern, macht euch da keine Sorgen. Genau, einer der Gründe, der mir neulich relativ klar geworden oder deutlich gemacht wurde, warum Gott auch manchmal Nein sagt, wenn wir doch so voll Feuer sind und brennen und was tun wollen, das war, ich weiß gar nicht, einigen Wochen gab es hier die Predigt aus der Offenbarung, in der Jesus eben in diesen Sendschreiben an die Gemeinde eine Gemeinde hervorhebt und da eben drei Punkte hervorhebt, die ihm an dieser Gemeinde gefallen. Und ein Punkt war eben, du hattest eine kleine Kraft. Und wir haben dann in der Predigt gehört, wir müssen uns nicht auf unsere Kraft, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Energie verlassen, sondern auf Gott. Und bei mir ist ganz oft, wenn so ein Nein von Gott kommt, dann liegt das daran, dass ich ein Projekt anfangen möchte, was ich mit Leichtigkeit auch aus eigener Kraft schaffe. Das ist ein Projekt, das mir liegt. Etwas, was ich gerne tue. Aber was an sich auch nicht verkehrt ist. Ich will jetzt nicht alle Projekte, die leicht fallen, schlecht machen. Aber manchmal besteht dann auch gerade diese Gefahr, wir machen etwas, ich halte eine Predigt, ich kriege danach positives Feedback, oh, das war gut, das hast du richtig aus dem Wort gepredigt, fand ich toll, das hat mich bewegt. Und ich denke mir sofort, ja, Mann, bin ich ein guter Prediger, ich habe es wieder hingekriegt. Das ist genau meine Komfortzone. Und manchmal sagt Gott auch einfach zu einer Reise oder zu einem Projekt nein. Nicht du. Lassen wir das vielleicht jemand anderen machen, der da wirklich sich auf Gottes Kraft verlässt und nicht auf die eigene. Ist nur ein Beispiel. Ich werde hier keine abschließende Liste mit Beispielen für Gottes Nein führen können. Genauso unterschiedlich wie ich gestrickt bin, seid auch ihr komplett anders aufgebaut und Gott spricht auch komplett anders mit euch. Aber es ist einfach nur so als Beispiel, vielleicht als Gefühl für uns, wenn Gott Nein sagt, dann hat das auch schon seinen Grund. Wie wir dahinter kommen, was das für ein Grund ist, dazu komme ich gleich noch weiter. Ich möchte gerne dann noch ein bisschen weitergehen. Wir lesen dann in Vers 9 ja, Paulus, in der Schlachterübersetzung steht, erscheint dem Paulus ein Gesicht, ist eine etwas blumigere Umschreibung für, er hat geträumt. Er hatte eben diesen Traum und kriegt jetzt, nachdem er zweimal vom Heiligen Geist, also mindestens zweimal, die zumindest überliefert worden sind, kriegt er jetzt eine konkrete Anweisung. Vielleicht hat Gott sich gedacht, so komm, dem gebe ich mal einen Hinweis, wo es hingeht, bevor er noch, wer weiß, wie lange durch Asien zieht. Dahin soll es gehen. Paulus tut es und was genau da weiter passiert, lesen wir ab Vers 11. So fuhren wir mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. und von dort nach Philippi, welches die beherzendste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in der Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an dem Herrn gläubig geworden bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort, und sie nötigte uns. Soweit, so gut. Sie kommen in die Stadt, die Gott ihnen gezeigt hat, dahin müsst ihr gehen. Sie tun, was sie immer tun. Sie erzählen von Gott, sie verkünden das Evangelium. Gott tut, was er immer tut. Er öffnet Herzen, er bereitet vor, er bringt Menschen zum Glauben, sorgt dafür, dass sie sich taufen lassen können. Und dann geht es aber in der Stadt weiter. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu, als aber von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz vor den Obersten der Stadt und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe. Sie verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab, befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Erstmal soweit. Soweit, so gut kann man in dem Fall dann ja nicht sagen. Also die Geschichte, denke ich, von dem Kerker, in dem Paulus und Silas sitzen, kennen wir schon sehr gut. Haben wir schon oft gehört und auch viele bestimmt gute Predigten dazu gehört oder gute Gespräche auch über diese Stelle, über dieses Wunder geführt. Ich habe mich aber mal gefragt, so Paulus und Silas sitzen da jetzt im Gefängnis, gerade halt mit dem, was wir davor alles gelesen haben, würde ich echt gerne einfach mal die Gelegenheit bekommen, die beiden in dem Gefängnis zu besuchen und zu fragen, so wie geht's euch jetzt gerade? Weil wir haben es gelesen, sie ziehen durch eine Provinz, in der sie denken, dass sie das Wort verkünden sollen und kriegen immer wieder Absagen von Gott, bis er ihnen sagt, geht dahin. Und jetzt gehen sie genau dahin, wo Gott es ihnen sagt und sitzen im Gefängnis. Ich bin für Paulus extrem dankbar, dass er mit Silas da im Gefängnis saß und nicht mit mir. Wenn ich da jetzt mit Paulus sitze, das könnt ihr irgendwo so vorstellen, ich weiß nicht, wie der Stock aussah, sagen wir mal, ein Stock eingeschraubt, Hände gefesselt, neben mir Paulus, Stock dunkel, wahrscheinlich auch recht kalt in der Zelle, alles tut noch weh von den Schlägen, denn wir wurden ja nicht einfach ins Gefängnis gesteckt. Ganz ehrlich, mein Gespräch mit Paulus in dem Abend würde ungefähr so anfangen. Du, Paulus, wollen wir nochmal über den Traum reden, den du vor kurzem hattest? Gut gelaufen, ne? Ich meine, wie frustrierend muss das sein, jetzt im Gefängnis zu sitzen? Ich meine, allein schon grundlos, ne? Er hat einen Geist ausgetrieben. Gut, hat der Wirtschaft dieser Stadt vielleicht geschadet, aber das ist kein Grund, jemanden zu schlagen, ins Gefängnis zu stecken. Und es ist ja, die haben da verkündigt, die haben vorher auch diese Bekehrung erlebt, das ganze Haus hat sich taufen lassen und jetzt sitzen sie da im innersten Gefängnis wie Schwerverbrecher gefesselt, die wer weiß was angestellt haben. Also wie gesagt, ich bin dankbar für Paulus, dass ich da nicht saß, weil das wäre echt, die Gefängnisnacht wäre noch unangenehmer für ihn geworden. Und da, vor diesem Hintergrund, vor diesem Nein Gottes, vor dieser Führung Gottes und jetzt, wo sie gelandet sind, könnte man ja wieder, oder zumindest war bei mir der erste Gedanke, könnte man ja wieder denken, okay, das wäre eigentlich so eine Stelle und der Geist wehrte ihnen oder der Geist verwehrte ihnen das Verkündigen, weil im Gefängnis wird nicht viel Verkündigung passieren können, könnte man meinen. Aber hier finde ich einfach die Reaktion von Paulus und Silas umso erstaunlicher, wenn wir halt diesen ganzen Hintergrund einfach im Kopf haben. Was tun Paulus und Silas? Das lesen wir in Vers 25 und ihr könnt gerne wirklich aufmerksam mitlesen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wir haben richtig gelesen, ne? Die sitzen verprügelt für nichts im Gefängnis, eingepfercht. Also ich habe auch ein bisschen mich über diesen Stock, in den sie eingespannt waren, informiert. Es soll wohl eine sehr unbequeme Position gewesen sein. Also das war nicht irgendwie so ein Stock, der sollte sicher gehen, dass sie nicht weglaufen. Nein, der hat auch noch dafür gesorgt, dass es auch schön unbequem war. Und anstatt jetzt irgendwie miteinander vielleicht zu streiten, so nach dem Motto, ja, was hat uns denn hierher geführt, beten und singen die beiden. Und die singen nicht nur leise vor sich hin, sodass man so ein bisschen murmelt, ob bloß nicht, dass es jemand hört, die Gefangenen denken, wir sind bekloppt. Nein, die Gefangenen hörten das. Sie sangen und beteten und alle in diesem Gefängnis hörten das. Und wie es weitergeht, werde ich einmal auch noch kurz mit uns lesen, einfach weil es so wunderbar ist. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und forderte ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und er nahm sie zu sich in jeder Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sie auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihn. Zur Vollständigkeit aber lese ich einfach nochmal auch die restlichen Verse. Ich werde nicht viel über die erzählen, aber wir lesen sie einfach, dass wir gemeinsam gelesen haben. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener mit dem Befehl, die Hauptleute haben Anweisungen gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten. Und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Soweit Apostelgeschichte Kapitel 16. Eine wunderbare Geschichte, umso wunderbarer einfach aufgrund der Vorgeschichte, der Entstehung. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie im Kerker gelandet sind und dass sie auch später wieder rausgekommen sind? Und genau da möchte ich für uns, für unser Leben ein paar Lehren ziehen, weil an sich finde ich diese biblischen Geschichten ja immer wunderbar, wenn man sie hört, oh, was hat Gott für große Wunder getan? Aber ich finde es auch noch viel schöner oder viel segensbringender, wenn wir verstehen, warum Gott wollte, dass diese Geschichte auch niedergeschrieben ist. Er hat das nicht nur gemacht, weil er gerne Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Das hat für uns, wir können so viel daraus ziehen. Und was können wir aus dieser Geschichte ziehen? Was können wir aus dieser ganzen Vorgeschichte ziehen? Die Tatsache, dass sie umherzogen und immer wieder vom Heiligen Geist oder von Gott auch bekommen, die Antwort bekommen haben, nicht hier, nicht dahin, nein, hier nicht. Dass sie dann schließlich endlich dahin gekommen sind, wo sie meinten, hier hat Gott mich doch hingeschickt und dann in Situationen kommen, die man auch leicht als Nein Gottes interpretieren kann. Als erstes, den ersten Punkt, den ich da gerne festhalten möchte, ist, wir sehen, wie viel Segen Gott durch Paulus und Silas auf ihren gesamten Reisen gebracht hat. Egal, wo sie hingekommen waren, dort waren sie zum Segen. Sei es, dass Leute zum Glauben gekommen sind, ob sie auch vielleicht theologische Dispute lösen konnten. Sie bringen immer Segen. Auch dann, wenn Gott mal sagt, nein, nicht in diese Provinz, geht mal dahin. Oder auch erstmal einfach nur nein. Wenn Gott nein sagt in unserem Leben, wenn wir gerade voll Feuer sind und brennen und wir wollen was machen und Gott sagt nein, dann tut er das nicht, um uns zu schikanieren. dann tut er das niemals, also das, da bin ich 100% von überzeugt, tut er das niemals einfach nur, weil er meint, boah, nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Nein, das machen wir nicht. Es dient immer zum Segen. Sei es Segen für uns, dass wir vielleicht noch nicht reif sind für einen gewissen Weg und Gott sagt, noch nicht, wenn du fertig bist, wenn ich fertig mit dir bin, sagen wir es mal eher so. Vielleicht muss man noch gewisse Eigenschaften noch ein bisschen an anderen Steinen abreiben, seine Prägung vielleicht nochmal überdenken oder halt überhaupt feststellen, dass man geprägt ist. Also Gott kann sein, noch nicht. Aber es dient nicht dazu, uns zu schikanieren oder irgendwie, weil Gott gerade einen schlechten Tag hat. Das müssen wir niemals glauben. Das dürfen wir niemals glauben. Und jetzt eigentlich zu dem wichtigsten Punkt. Ihr habt schon gemerkt, an einigen Stellen musste ich viel vermuten, ne, oder mir denken, weil es steht halt nicht geschrieben, wie genau wehrt Gott. Ich weiß nicht, wie genau euer Leben aussieht. Ich kann halt überall nur Beispiele geben, raten. Aber das hilft uns ja nicht, wenn wir ständig raten und denken müssen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir erkennen, ob das ein Nein ist, ob das ein Nein von Gott ist. Und die einfachste und so dämlich es klingt, wirklich die einfachste Möglichkeit ist es, wir müssen mit Gott reden darüber. Wir müssen mit Gott in ständiger Verbindung sein. Wir lesen das hier in dieser Geschichte, tiefstes Gefängnis. Natürlich kann man sich jetzt fragen, Gott, was willst du hier? Gott, was sollte das hier? Ja, was machen Paulus und Silas? Genau das, sie sind mit Gott in Verbindung. Sie loben ihn und preisen ihn und sagen, Herr, wir vertrauen. Also was macht man, wenn man in so einer Situation lobt? Man sagt ganz klar, Gott, ich vertraue dir, dass du ganz genau weißt, warum ich hier bin. Ich lobe dich dafür, dass ich hier bin vielleicht auch. Dafür lobe ich dich, aber sie halten diese Verbindung permanent aufrecht. Sie sind keine beleidigten Leberwürste, die sagen, weißt du was, so oft hast du mir jetzt Nein gesagt, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Nee, jetzt mache ich nicht mehr. Ich hatte schon 3 geniale Ideen, alle 3 fandst du doof, ich mache nichts mehr. Nein, sie sind permanent in Verbindung mit Gott, sie loben ihn und der letzte und wichtigste Schritt ist, beten, loben und einfach das Evangelium weiterhin verkündigen. Wir müssen uns dann gar nicht die Frage stellen, so dieses Projekt hat nicht geklappt, war das jetzt von Gott oder nicht. Das kann uns im Prinzip für unseren Auftrag egal sein. Wenn wir immer mit Gott in Verbindung sind, immer ehrlich, offen, ohne Angst, Gott verkündigen, das Evangelium verkündigen, dieses unendliche Privileg, das wir haben, ausnutzen, dann wird Gott führen, dann wird Gott antworten. Ich kann dir nicht zu 100% sagen, wie er es bei dir in deinem Leben konkret tun wird. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn du irgendwie mal später ein Tagebuch schreiben würdest, dann würden die Verse auch ungefähr so aussehen, ach ja, ich hatte da eine Idee, aber Gott sagte nein und damit ist alles geklärt. Es wird uns durch diese Verbindung mit Gott einfach so gut vorkommen. Und wenn wir uns vielleicht auch mal unsicher sind, Gott hat uns Gemeinden gegeben, in denen wir Mitglieder sind. Wenn wir mal vielleicht so ein Nein von Gott hören und sind uns nicht sicher, ist das jetzt ein Nein von Gott? Mit Gott direkt, weiß ich gerade nicht, habe ich Probleme? Er hat dir genug Geschwister gegeben, frag doch jemand anderen, ob er dir hilft. Lass uns zusammen darüber beten. Also erster Schritt, bete überhaupt selber darüber. Zweiter Schritt, bete vielleicht mit jemandem zusammen. Tausch dich mit anderen Christen aus. Wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Paulus musste nicht alleine im Gefängnis saßen. Er hatte Silas dabei, die konnten zusammen singen. Schon mal doppelt so laut. Wir haben heute auch mindestens doppelt so laut gesungen, obwohl hier nur die Hälfte der Leute sind. Wir können uns gegenseitig da tragen. Und da dürfen wir auch gerne den Mut haben, einfach mal zu sagen, du, Gott hat Nein gesagt, ich weiß aber nicht warum. Lass uns zusammen beten. Es wird sich ein Weg finden und ich verspreche dir, wenn du wirklich nach diesen Antworten suchst, wird Gott antworten. Das ist das, was ich für mich aus dieser Apostelgeschichte Kapitel 16 dieses Mal mitgenommen habe. Ich weiß nicht, was Gott mir beim nächsten Mal auferlegen wird für Gedanken, für Ideen, aber das ist für heute das. Und ja, ich möchte uns einladen, da auch mutig zu sein. Wir müssen keine genialen Pläne, keine genialen Gedanken haben. Wir müssen nur beten und gehen. Beten und arbeiten, das finde ich, ist einer in alten Klöstern, gab es noch diesen Ausspruch, ora et labora, bete und arbeite. Ganz ehrlich, wenn man meine heutigen Aussagen vielleicht komprimieren müsste, ganz schnell, könnte es genau das sein. Bete, sei mit Gott in Verbindung, geh. Und Gott wird sprechen. Und beim Sprechen kann nun mal eben auch ein Nein eine Antwort sein. Aber sie dient immer zum Segen. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir auch als Gemeinde und als gläubige Christen weiterhin das Evangelium verkünden können. Ich möchte einmal kurz mit uns noch beten. Ihr dürft gerne zur Ehre Gottes dazu aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass du uns ausrüstest, zu gehen und dein Wort zu verkünden. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns immer wieder ermutigst und mit deinem Wort bestärkst, dass wir gehen müssen. Dass du auch verstehst, dass wir ja manchmal zweifeln und vielleicht nicht wissen, wie wir deine Sprache interpretieren sollen. Dass wir manchmal auch Probleme haben, sei es, wenn die Verbindung gestört ist oder wenn von außen Anfechtungen kommen. Aber danke, dass du da bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, das nicht nur ein Buch ist, das im Regal verstaubt, sondern ein lebendiges Wort, das wir hunderte oder tausende Male lesen können und immer noch offenbarst du uns Neues. Ich danke dir dafür, dass du uns da ausrüstest, dass du uns gebrauchen willst, obwohl du es auch nicht notwendig hast, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir gerettet sind, auch anderen von dieser Rettung erzählen dürfen. Und so danke ich dir auch für diesen Gottesdienst, den du bis jetzt unter deinen Segen gestellt hast, indem wir gemeinsam genau das tun können, was du für uns vorgesehen hast, nämlich zu dir beten, dich loben und preisen, egal wie es in unserem Leben gerade aussieht. Und du schenkst uns, was wir brauchen. Sei es Kleidung, sei es Nahrung, sei es aber auch vielleicht Trost, Ermutigung.